die von euch, die die letzten Abende hier waren, kennen wahrscheinlich die Folien und haben jetzt vielleicht Angst, oh, da kommt der nächste Vortrag. Nein, so schlimm wird es nicht, aber die Predigt steht zumindest im Rahmen der Vorträge, die wir die letzten Abende gehabt haben zum Thema Begründet Glauben. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich habe mich heute besonders schick für euch gemacht, damit ihr nicht so sehr auf meine Stimme achtet. Von daher bin ich leicht angeschlagen. Wir haben am Freitagabend darüber gesprochen, ist die Bibel denn relevant? Ist es historisch ein Buch, dem wir vertrauen können? Und wir haben ganz klar gesehen, absolut. Ja, es gibt kein Dokument in der, überhaupt was wir heute haben aus der Antike, das die Glaubwürdigkeit der Bibel hat. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, ist Jesus wirklich gestorben und auferstanden? Und auch da sind die Beweise, wir haben das Wort Evidenz genannt, das war ein Fremdwort, haben wir gestern kurz erklärt, dass da überwältigende Evidenz oder Beweise dafür sind, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und dass es wirklich schwer wird, andere Argumente anzubringen. Wir haben die Vorträge auch aufgezeichnet. Falls du da nochmal nachschauen willst, komm gerne auf uns zu oder auf die Tontechniker, können wir gerne auch nochmal den Link privat einfach mal zuschicken. Gott, gibt es gute Gründe an Gott zu glauben? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen werden. Ich werde am Anfang eingehen über, dürfen wir Fragen überhaupt stellen? Dürfen wir Zweifel haben, auch als Christen? Und wenn ja, macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Wie ihr schon hört, ja, es macht sich Sinn, damit auseinanderzusetzen, den Fragen zu stellen. Und wie mache ich das dann? Dann werden wir heute ein paar Werkzeuge an die Hand geben und danach kommen wir am Ende zu der Frage, gibt es Gott? Anja hat ja eben schon mal eingeleitet in der Kindergeschichte, hat gesagt, man kann es persönlich erfahren, aber gibt es auch noch andere Gründe, wieso es Gott gibt oder auch nicht? Und da werden wir heute einmal durchgehen. Das, was ihr seht auf dem Bild, das ist Heinrich der Seefahrer. Er hat von 1394 bis 1460 gelebt. Er war ein portugiesischer Prinz, der als Initiator und wichtiger Förderer der portugiesischen Entdeckungsfahrten, haben sie das genannt, im 15. Jahrhundert gilt. Also er hat das gesponsert, dass Leute rausgefahren sind mit den Schiffen und die Weltmeere erkundet haben, neue Länder entdeckt haben und so weiter. Was hat er genau gemacht? Im 15. Jahrhundert glaubten die meisten Seeleute, dass hinter dem Kap Boyador, das seht ihr dort, wo der Pfeil hin zeigt, das ist südlich unter den Kanaren, ja, in Westafrika das Ende der Welt liegt. Ja. Die haben geglaubt, darunter sind kochende Meere, riesige Seeungeheuer und der sofortige Tod, wenn man weiter nach unten fährt. Weil das Problem ist, in der Region gab es starke Strömungen und Winde und so weiter. Kein Seefahrer hat sich getraut, tiefer als diese gestrichelte Linie zu fahren. Heinrich, der Seefahrer, der selbst fast nie zur See gefahren ist, aber zahlreiche Expeditionen plant und finanzierte, forderte seine Kapitäne, die er engagierte, gezielt auf, diese Ängste zu ignorieren, Vorsicht beiseite zu lassen und weiter nach Süden vorzustoßen. Die meisten hatten Angst. Keiner traute sich. Bis 1434 der portugiesische Seefahrer Gil Eanes im Auftrag von Heinrich erst gegen Westen segelte, aufs Meer hinaus, dann südlich abbog und dann wieder Osten Richtung Festland zu segeln. Er war der Erste, der bewies, dass die See auch nach dem Kap Boyador in südlicher Richtung befahrbar war und dass die Welt dann nicht aufhörte. Zum Beweis seiner Entdeckung brachte er Heinrich die ersten Rosen der Heiligen Maria, also sein Wüstenstrauch, mit. Damit verlor eine ganze Weltanschauung ihre Glaubwürdigkeit und auch die meisten Anhänger damit, nämlich, dass die Welt hinter dem Kap zu Ende ist. Die BBC ist ein englischer Radio- und Fernsehsender, hat jüngst in einem Artikel die Frage gestellt, sind wir dazu programmiert, an eine höhere Macht zu glauben? Und darin führte die Autorin des Artikels auf, dass rund 84% der Weltbevölkerung Mitglied einer religiösen Gruppe ist und an einen Gott oder an eine höhere Macht glaubt. 16% der Weltbevölkerung sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder lehnt den Glauben an eine höhere Macht konsequent oder kategorisch ab. Deswegen die Frage, die heute berechtigt ist, macht es Sinn, an einen Gott zu glauben oder haben andere Weltanschauungen mehr Glaubwürdigkeit? Jeder Mensch hat eine Weltanschauung Und durch diese Brille interpretieren und bewerten wir alles. Alles, was uns umgibt, wie wir denken, wie wir handeln. Alles wird durch diese Brille, jeder von uns hat eine Brille auf. Keiner kann sagen, ich bin absolut neutral und ich bin absolut objektiv. Jeder von uns hat eine Brille auf. Und wir bewerten alles und denken auch in dieser Richtung oder durch diese Brille. Und jede Weltanschauung muss diese essentiellen Fragen, die ihr seht, beantworten. Dazu gehört, wo komme ich her? Das ist die Frage nach dem Ursprung. Wer bin ich? Das ist die Frage nach der Identität. Was macht eigentlich mich aus? Was ist der Sinn des Lebens? Das ist die Frage nach der Ethik und Moral. Und die ultimative Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir Christen haben Antworten auf diese Fragen. Und wir sind dazu aufgerufen, allezeit bereit zu sein, zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Das finden wir in 1. Petrus 3, Vers 15. Und als Christen basiert unsere Weltanschauung auf der Bibel. Und der Kern, auf den der Vers in Johannes 13, 3, Vers 16 runtergebrochen werden kann, quasi der Kern des Christentums, lesen wir einmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier finden wir alles drin, mit Sinn, Identität und Leben über den Tod hinaus. Unsere Botschaft ist nicht, hey, das ist das beste Finanzinvestment, das du tätigen kannst, oder das ist die beste Diät oder Ernährungsmethode. Wir proklamieren auch keine politischen Ansichten. Unsere Botschaft ist eine universelle Wahrheit, dass der Sohn Gottes sein Leben gegeben hat für deine und meine Schuld und für die Schuld eines jeden Menschen auf der Erde und dass jeder, der an ihn glaubt, in Ewigkeit leben wird. Das ist das Evangelium. Wir wissen also, welche Botschaft wir weiterzugeben haben. Aber wissen wir auch, wieso? Glauben wir begründet oder glauben wir nur, weil wir von unseren Eltern so erzogen wurden? Oder weil wir es von unseren Freunden übernommen haben? Um begründet zu glauben, müssen wir zuerst an Fragen und Zweifeln vorbeikommen. Und manchmal kämpfen wir auch als Christen mit Zweifeln. Und selbst die Jünger Jesu hatten Zweifel gehabt. Im Matthäusevangelium im letzten Kapitel finden wir die Auferstehung Jesu und Jesu beruft danach die Jünger auf einen Berg in Galiläa, um ihnen da den Missionsbefehl zu geben, wo er denen sagt, geht hinaus in alle Welt. Und da lesen wir Folgendes, Matthäus 28, Vers 17, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Wer ist sie? Sie, das sind die Jünger. Das sind die Apostel, das sind die Nachfolger Jesu. Und wen sehen sie? Das ist Jesus. Ja? Jesus war Tage vorher verurteilt worden, hingerichtet und beigesetzt im Grab. Nach 3 Tagen ist er auferstanden, ist ihnen erschienen und im Laufe von einigen Tagen haben sie mit ihm Gemeinschaft gehabt. Er ist mit einigen Wegstrecken gegangen, hat mit ihnen gegessen, getrunken. Und jetzt steht er vor ihnen. Kurz darauf in einem Evangelium wissen wir, dass er kurz darauf gen Himmel gefahren ist. Und wie ist die Reaktion der Jünger? Nun, sie beteten ihn an. Ja. Erstmal, wie es Gott gebührt, aber einige zweifelten. Ich meine, Jesus steht direkt vor ihnen. Versetz dich mal in die Lage der Jünger. Du stehst an diesem Berg und Jesus wird gleich den Missionsbefehl an dich weitergeben. Und einige stehen neben dir, du stehst dort in dieser Reihe der Jünger und einige neben dir stehen und zweifeln. Wieso erwähne ich dieses Ereignis? Um zu zeigen, dass es für dich und mich als Christen absolut in Ordnung ist, auch mal Zweifel zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir keine Zweifel haben dürfen und dass wie jede Frage, die wir haben, als Schwäche abgetan wird. Aber dem ist nicht so. Zweifel sind erlaubt und Fragen sind absolut willkommen. Aber wie gehen wir damit um? Das ist jetzt die Frage. Manchmal bekommen wir dann kluge Ratschläge. Ja? Lass die Zweifel doch einfach los. Ja? Oder noch schlimmer, glaub einfach fest da. Ja? Oder beschäftige dich doch mal mit etwas anderem. Ja? Kommst du schon auf andere Gedanken? Echt, ist das die richtige Art, mit Zweifeln und Fragen umzugehen? Auf gar keinen Fall. Ich bin von christlichen Eltern erzogen worden. Und mit 12 Jahren habe ich das Evangelium verstanden. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber spätestens als Teenager, als einige Freunde mich für nicht für voll nahmen, weil ich an Gott glaubte und sie meinten, es sei doch wirklich dumm, an einen Gott zu glauben. Und meine muslimischen Kameraden später in der Oberstufe, die meinen Glauben in Frage stellten und behaupteten, dass nur sie an den einzig wahren Gott, nämlich Allah, glaubten, kamen die ersten Fragen und Zweifel in mein Leben. Wie kommt es, dass andere Menschen, die zum Teil auch sehr intelligent und empathisch sind, eine andere Weltanschauung haben als ich? Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, aber woher weiß ich, dass es das Wort Gottes ist? Wir beten zu Gott, aber woher weiß ich, dass es wirklich Gott gibt? Und wisst ihr, welche Methode da überhaupt nicht funktioniert? Einfach mal die Zweifel loszulassen oder darüber zu schlafen oder einfach fester glauben. Das hilft gar nicht. Auch weglaufen hilft nicht. Denn der einzige Weg, einem Zweifel zu begegnen, ist, sich dem zu stellen und aktiv zu überwinden. Denn der stärkste Glaube ist der, der sich mit den Fragen und Zweifeln auseinandersetzt und um die Wahrheit ringt. Ich muss einmal mitten durch, um am Ende gestärkt wieder rauszukommen. Und wisst ihr was? Wir und die Jünger waren nicht die Einzigen, die gezweifelt haben. Abraham hatte gezweifelt, Mose hatte Zweifel, ob er der Auserwählte ist. David hat gezweifelt. Ich meine, lest mal einfach nur Psalm 13 oder 51 durch. Und hier die gute Nachricht. Gott hat sie alle gebraucht. Gott sucht nicht perfekte und nie zweifelnde Menschen, sonst hätte niemand von uns eine Chance. Wenn es um Jesus geht, wenn es um die Bibel geht, wenn es um Gott geht, dann ist es absolut okay, wenn wir Fragen und Zweifel haben. Denn diese sind nicht das Ende unserer Bestimmung oder unseres Christseins. Zweifel bedeuten nicht, dass du kein Kind Gottes mehr bist. Zweifel sind nicht das Ende deines Glaubens. Zweifel sind dafür da, um sie einmal durchzuarbeiten. Zweifel sind dafür da, um den Fragen, die damit zusammenhängen, auf den Grund zu gehen. Und deshalb haben wir uns auch am Freitag diesem Thema gewidmet, kann ich der Bibel trauen oder ist es nur ein Märchenbuch? Deshalb haben wir gestern uns der Frage gestellt, hat Jesus wirklich gelebt? Ist er wirklich gestorben und auferstanden? Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, gibt es Gott und macht es Sinn, an einen Schöpfer des Universums zu glauben? Mein Mentor sagte immer zu mir, oder hat immer das Beispiel gebracht mit dem dicken und dünnen Eis. Ihr kennt das. Er sagte immer, du kannst einen riesengroßen Glauben haben, du kannst den stärksten Glauben des ganzen Universums haben und du gehst auf dünnes Eis. Dein großer Glaube wird dir dabei nicht helfen. Du wirst einbrechen, weil das Objekt deines Glaubens einfach zu dünn ist. Er sagt, aber du kannst einen ganz kleinen Glauben haben, du kannst Zweifel haben, du kannst Angst haben und du kannst dich auf das ganz dicke Eis wagen mit deinem ganz kleinen Glauben. Du wirst drüber gehen können. Und darum geht es genau am Ende. Es geht nicht darum, wie groß mein Glaube ist, sondern was ist das Objekt meines Glaubens? Ich kenne Hindus, Buddhisten und Moslems, die haben einen viel stärkeren Glauben als ich. Zumindest scheint es so, wenn ich sie beobachte. Aber es geht am Ende um das Objekt, woran ich glaube. Wieso glaubst du das, was du glaubst? Was ist die Basis? Ich frage dich das auch, wenn du hier sitzt oder vielleicht im Livestream zuschaust und du Agnostiker bist oder Atheist bist. Wieso glaubst du das, was du glaubst? Und gibt es gute Gründe, das zu glauben? Wir Christen werden in der Bibel dazu aufgefordert, keinen blinden Glauben zu haben. Ich habe den Text eben schon mal vorgelesen. Sondern alle Zeit bereit zu sein zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Können wir das? Kannst du das? Wir können nämlich nichts weitergeben, was nicht in uns ist. Eine ernste Frage an jeden hier. Hast du ein Fundament für deinen Glauben? Kannst du Rechenschaft ablegen über die Hoffnung in dir? Wieso ist das wichtig? Es gibt zwei Gründe. Und der erste, weil es die Vernunft verlangt. Ich habe mal geschaut, was im deutschen Sprachgebrauch mit Vernunft gemeint ist und dabei folgende Definition gefunden. Vernunft ist das höhere geistige Vermögen des Menschen, Zusammenhänge logisch zu erkennen, zu beurteilen und zielgerichtet sowie angemessen zu handeln. Sie ermöglicht Einsicht, reflektiertes Denken sowie die Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Zudem fördert sie selbstständiges Denken gegenüber blindem Glauben. Und keiner von uns will oder sollte einen blinden Glauben haben. Kommen wir zu 1. Petrus zurück. Wieso sollten wir alle Zeit bereit sein zur Verantwortung vor jedermann, der von uns Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in uns ist? Weil die eigene Vernunft es verlangt. Ich meine, wir sind doch sonst immer angetrieben, alles zu hinterfragen. Wir wollen richtig gute Argumente haben für oder gegen eine Sache. Wenn Wahlen anstehen, ich lese mir tatsächlich alle Wahlprogramme der großen Parteien durch. Das sind zum Teil 250, 300 Seiten. Aber ich mache das, weil es mir wichtig ist, weil ich wirklich wissen will, was sagen die. Letztes Jahr haben mein Sohn und Schwiegertochter ein Auto gesucht. Es hat monatelang gedauert, hunderte von Kilometern, Stunden investiert, um das richtige Auto zu finden. Aber bei unserem Glauben steht viel mehr auf dem Spiel als die regierende Partei für die nächsten 5 Jahre oder hoffentlich für das zuverlässige Auto für die hoffentlich nächsten 10 Jahre. Timo hat schon eben gesagt, die waren bei der Snowboard-Freizeit, die Männer, letzte Woche. Stell dich mal folgendes Beispiel vor. Du bist ein absoluter Snowboard-Crack, ja? Bist auf der Piste der King und du fährst los, da ist ein schöner Kicker und nimmst Anlauf, springst, machst 360 mit dem doppelten Rittberger, weiß ja sicher mal, wie die Sprünge dort heißen, kommst aber leider sehr unglücklich auf, fällst auf deinen Arm, es macht Knack und du rufst ganz laut au. Du fährst danach ins Krankenhaus oder wirst ins Krankenhaus gefahren, der Arzt sagt, ja klar, wir müssen einmal röntgen. Und danach kommt der Arzt wieder zurück, sagt, ja, die Röntgenbilder sind da und ihr Arm ist tatsächlich gebrochen. Sagt er, ja, wir werden gleich einen Gips drum machen und dann können Sie auch nach Hause. Du wirst wahrscheinlich sagen, alles klar, danke Herr Doktor für die Diagnose, danke auch für die Vorsorge. Wo ist denn der Raum, wo ich einen Gips ranbekomme? Ja, gehen Sie da hinten, Raum 2, da wird die Schwester Ihnen den Gips anlegen und dann kommen Sie bitte in 4 Wochen zur Kontrolle wieder zurück. Stell dich mal die gleiche Situation vor, bist gefallen, gestürzt, Arm gebrochen beim Arzt, Röntgen wurde gemacht und so weiter. Jetzt kommt der Arzt rein in den Raum und sagt zu dir, setzen Sie sich bitte mal hin. Okay, komisch, okay, ich setze mich hin. Sagt der Arzt, wir haben das Röntgenbild uns angeschaut und Ihr Arm ist tatsächlich gebrochen, aber wir haben noch etwas entdeckt. Da war irgendwas Komisches dran, deswegen haben wir auch die Blutuntersuchung gemacht und Sie haben einen bösartigen Tumor im Arm. Und die einzige Möglichkeit, meine erste Diagnose ist, wir müssen den Arm amputieren. Du wirst erstmal in diesem Moment dankbar sein, dass du gesessen hast. Aber du wirst definitiv nicht sagen, danke für die Fürsorge, wo ist denn der Raum, wo ich den Gips dran bekomme? Oder können Sie mir sagen, welcher Chirurg gerade Dienst hat, der mir gleich den Arm abnimmt? Das wirst du definitiv nicht sagen. Wieso nicht? Denn die Entscheidung hat massive Konsequenzen für den Rest deines Lebens. Wahrscheinlich würdest du innerlich erstmal zusammenbrechen. Wahrscheinlich wirst du vielleicht weinen, deine Familie und Freunde anrufen. Dann wirst du nach Hause fahren, du wirst den Namen dieser Krankheit googeln, um alles darüber herauszufinden, was du nur finden kannst. Wer ist der Experte, der über diese Krankheit mehr weiß als jeder andere auf der Welt? Du wirst eine zweite Meinung, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Meinung einholen. Warum? Weil die Folgen einer Amputation so massiv größer sind im Vergleich zu einem Gipsarm, nur für ein paar Wochen. Und wenn wir über den Glauben reden, dann geht es am Ende wortwörtlich um Leben und Tod. Es geht nicht darum, dass man etwas mehr oder weniger mag. Es geht nicht darum, ob die Mehrheit dem zustimmt oder nicht. Es geht um die Ewigkeit. Und ich glaube, dass es wirklich einen Himmel und eine Hölle gibt. Und ich glaube, dass es Sünde gibt und dass es nur eine Abhilfe für die Sünde gibt und das ist Jesus Christus. Es steht so viel auf dem Spiel. Wieso investieren wir so viel Zeit und Energie, um herauszufinden, welches Auto als nächstes gekauft werden soll? Aber wenn es darum geht, was wir glauben, brauchen wir nicht so viele Gründe? Wirklich? Also die eigene Vernunft verlangt eine Begründung. Andere Menschen brauchen eine Begründung. Sam Harris, ein Atheist, und Philosoph hat dieses Zitat gesagt. Es ist an der Zeit, dass wir uns eingestehen, dass Glaube nichts anderes ist als die Erlaubnis, die religiöse Menschen einander geben, weiter zu glauben, wenn die Vernunft versagt. Nun, Sam Harris glaubt selber, dass es keinen Gott gibt, das ist ein Glaube. Er kann es ja nicht beweisen. Wenn du Fragen oder Zweifel hast und diese nicht vernünftig angehst und dich selbst, für dich selbst die Antwort suchst, wirst du höchstwahrscheinlich ins Wanken kommen, wenn andere Menschen dich herausfordern. Ist egal, was für ein Glauben du hast. Die Frage wurde mir schon oft gestellt. Piet, glaubst du wirklich an das, was in der Bibel geschrieben steht? Ich sage, ja. Aber warum ist das? Das ist doch total unvernünftig, an die Bibel zu glauben. Und dann kann man auf verschiedenen Wegen eine Antwort geben. Je nachdem, wo die Person selbst steht und was die Person selbst glaubt. Wir gehen dann durch die Punkte der Bibel, die wir am Freitag betrachtet haben. Oder wir schauen auf das Leben und die Lehren von Jesus. Allein in den letzten Monaten hatte ich mit einigen Personen Gespräche gehabt, die sich als Atheisten bezeichneten. Und die Gespräche waren immer ziemlich ähnlich. Und die letzte Person, mit der ich das Gespräch geführt hatte, sagte zu mir, naja Piet, du bist ganz schön eingeschränkt in deinem Denken und in deiner Weltanschauung. Allein, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt und dass du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, total engstirnig. Also ich bin da viel weltoffener und viel unvoreingenommener als du. Was macht man in so einer Situation? Man stellt als erstes natürlich ein paar Fragen. Ich will natürlich wissen, wie mein Gegenüber, die Person, die mir das vorwirft, zu dieser Meinung kommt. Denn es könnte sein, dass die andere Person total gute und vernünftige Argumente für ihre Weltanschauung hat, die sich mir bis jetzt einfach nur noch nicht erschlossen haben. Und ich möchte diese ganz ehrlich hören und das meine ich auch so. Und dann fängt diese Person an zu erklären, wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und sie erklärt und erklärt. Und da ist nichts. Wirklich nichts an guten Gründen. Es wurde nun etwas gegen das Christentum gesagt, gegen die Kreuzzüge und gegen die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und das war's. Ein kurzer Tipp bei solchen Geschichten. Wenn Leute Kreuzzüge und solche Sachen oder schlechtes Verhalten von anderen Christen heranziehen, dann ziehe ich ganz gerne die Beethoven-Karte. Ich kann kein Klavier spielen. Wenn ich mich jetzt ans Klavier setzen würde und die Beethoven die fünfte Sonate spielen würde, das wird furchtbar klingen, wie ich spiele. Würdest du dann in dem Moment sagen, boah, der Beethoven, das ist ein absolut gruseliger Komponist? Oder würdest du sagen, Piet, du kannst einfach kein Klavier spielen? Du würdest auch Beethoven keine Schuld dafür geben, dass ich schlecht Klavier spiele. Genauso, es ist total seltsam, dass Leute Christus die Schuld geben, wenn sich Christen falsch verhalten. Dann meinte die Person weiter in dem Gespräch, weißt du Piet, wenn ich eine spirituelle Ader hätte, dann würde ich eher den Buddhismus gut finden. Ich fragte dann, okay, sehr gut. Also du hast dann den Pali-Kanon gelesen, oder? Die Person, was ist das? Ich sagte, das ist die Weisheitslehre des Buddhas. Nee, habe ich nicht. Okay. Hast du wenigstens die vier Evangelien gelesen und dir selbst ein Bild von den Lehren und vom Leben Jesu gemacht? Nö, wieso sollte ich? Okay, du hast aber wenigstens Jean-Paul Sartre gelesen, oder? Nee, wer ist das? Ich sag, wie, du kennst Jean-Paul Sartre nicht? Ich meine, der Existenzialismus ist ein Humanismus geschrieben. Das ist eine Streitschrift oder eine der Streitschriften für den Atheismus. Nö, ich sag, kennst du Albert Camus? Kenne ich ja auch nicht. Ich sage, aber die Namen Nietzsche und Dostoevsky hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ich sage, ja, ich habe den Film Schuld und Sühne gesehen. Mehr nicht? Ich meine, das sind die Personen, die philosophische Grundlage für den heutigen Atheismus gelegt haben und du kennst ihre Schriften nicht? Die Person sagte, nö. Da habe ich zu ihr gesagt, lass uns mal zusammenfassen. Unabhängig davon, dass du noch nie die Bibel gelesen hast und trotzdem das Christentum kategorisch ablehnst. Unabhängig davon, dass du den Buddhismus total spannend findest, aber keine Ahnung davon hast, was Siddhartha Gautama geschrieben hat oder gelehrt hat. Du hast auch dich noch nie mit den Philosophen und den Grundlagen des Atheismus befasst. Und du wirfst mir vor, dass ich in meinem Glauben an einen Gott eingeschränkt und engstirnig bin. Bedrückendes Schweigen. Lee Strobel, ein ehemaliger preisgekrönter Redakteur des Chicago Tribune und bekennender Atheist, war total unzufrieden damit, dass sich seine Frau bekehrt hatte und Christ wurde. Und umgehend machte sich Lee an die Arbeit, das Christentum zu widerlegen. 2 Jahre intensive Recherche gehen ins Land und Lee Strobel wird am Ende selbst Christ. Und er sagt, Angesichts der überwältigenden Beweise für die Auferstehung Jesu erforderte es mich mehr Glauben, am Atheismus festzuhalten, als Christ zu werden. Es ist absolut okay, Zweifel zu haben und Fragen zu stellen. Aber dann muss man sich diesen auch, aktiv stellen. Denn unsere Vernunft verlangt eine Begründung und unsere Mitmenschen verlangen eine Begründung. Kommen wir zu der Frage, gibt es Gott oder macht es Sinn, an einen Gott zu glauben? Wir lesen Römer 1, Vers 18 bis 20. Und da finden wir folgenden Text. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und hier machen wir den ersten Stopp. Was heißt die Wahrheit niederhalten? Also hier steht es zumindest, dass es die Wahrheit gibt und dass diese niedergehalten wird. Wie wird das gemacht? Kennt ihr Schachtelmännchen? Das ist eine Dose, das ist eine Kurbel, da dreht man dran, springt so eine Figur raus. Ich habe euch da ganz kurz ein Bild und ein kleines Video mitgebracht. Das Kind ist nicht glücklich. Was muss das Kind machen, wenn es nicht will, dass die Figur aus der Schachtel rausspringt? Einfach die Hand auf den Deckel halten. Dann kannst du an der Kurbel drehen, wie viel du willst, nichts wird passieren. Das Männchen kommt nicht raus. Und genau das ist das Bild, was Paulus hier benutzt und sagt, die Wahrheit wird niedergehalten. Der Deckel wird einfach zugehalten. Gott hat die Wahrheit gegeben, aber diese wird einfach niedergehalten. Wir lesen weiter, Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Okay, spannend. Gott sagt, ich bin zu erkennen. Ich dachte, er ist unsichtbar und außerhalb von Raum und Zeit. Dann lesen wir Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, waren wir beim Wort Vernunft, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Was sind seine Werke? Die Schöpfung, unser gesamtes Universum. Hier steht, niemand wird vor Gott stehen und sagen können, oh, Entschuldigung bitte, ich hatte keine Ahnung, dass es dich wirklich gibt. Sein unsichtbares Wesen kann man an seiner Schöpfung sehen. Gott offenbart sich auf zwei Weisen. Einmal offenbart er sich in seinem Wort, in der Bibel, und einmal offenbart er sich in seiner Schöpfung. Paulus sagt hier, wir brauchen eigentlich gar keine Bibel, um zu wissen, dass es Gott gibt. Psalm 19, Vers 2 bis 4 sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen. Wenn du morgen den Sonnenaufgang siehst, sagt es dir, dass es einen Schöpfer geben muss. Und eine Nacht tut es kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Du kannst wissen, dass es einen Gott gibt, auch ohne die Bibel zu kennen. Daher auch die über 84% Weltbevölkerung, die überzeugt davon ist, dass es einen Gott oder eine höhere Macht gibt. Aber wie erkläre ich denn Gott? Ich habe euch nur drei Argumente mitgebracht. Also, ich hoffe, wir gehen da schnell durch. Das kosmologische Argument. Ich finde in dem Wort Kosmos oder auf Deutsch Universum. Und Logik heißt Wissenschaft des Denkens. Und dieses Argument besagt, dass jeder Effekt eine oder mehrere Ursachen haben muss. Wenn ich jetzt in meine Hände klatsche, ihr hört den Knall. Die Ursache des Knalls ist, dass ich meine Hände zusammengeschlagen habe. Wir haben einen Effekt, das nennt sich Universum. Und deshalb ist es nur logisch, dass es für diesen Effekt, das sich Universum nennt, auch eine Ursache geben muss. Stell dir vor, du kommst heute nach Hause nach dem Mittag und Essen steht auf einmal auf dem Tisch. Du wirst dann bestimmt denken, boah, das ist einfach so aus dem Nichts entstanden, dieses Essen. Wow, total super. Oder du gehst raus zu deinem Auto, was ich natürlich nicht hoffe, und da ist eine dicke Beule in der Motorhaube. Und du wirst sagen, oh, auf einmal ist eine Beule entstanden, hat sich von alleine gebildet. Definitiv nicht. Du wirst in beiden Fällen wirst du nach einer Ursache suchen und sie versuchen zu finden. Beim Essen wirst du jemanden suchen, dem du danken kannst. Bei der Beule wirst du jemanden suchen, den du dafür zur Verantwortung ziehen kannst. Und hier sind wir, leben in einem Universum und meine atheistischen Freunde zucken mit ihren Schultern und sagen, nun, es gibt keine Ursache fürs Universum. Wir sehen den Effekt, aber dafür gibt es eigentlich keine Ursache. Da war nichts. Wir haben zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder hat etwas schon immer außerhalb unseres Universums existiert, das dieses Universum geschaffen hat, das ist Lösung A, oder Antwort B, dieses Universum hat plötzlich von alleine und aus dem Nichts angefangen zu existieren. Wenn ich meine atheistischen Freunde frage, wo kommst du her, dann sagt er meistens von meinen Eltern. Ich sage, wo kommen die her? Von meinen Großeltern. Und die? Ja, die stammen von Steinzeitmenschen und die von Affen und die stammen von Fischen, Urkrebsen und so weiter und so fort. Das geht so lange, bis man irgendwann mal in einer Sackgasse landet. Und das ist auch nicht schlimm. Die Frage ist nur, was erwartet mich am Ende der Sackgasse? Wisst ihr, am Ende meiner kurzen Sackgasse als Christ steht Gott. Ich glaube, dass Gott eine sehr logische Erklärung dafür ist, für dieses Universum. Denn alles, was einen Anfang hat, muss auch eine Ursache haben. Wenn Zeit, Raum und Materie einen Anfang hatten, dann muss etwas Immaterielles, Raumloses und auch Zeitloses dieses Universum geschaffen haben. Fred Hoyle, ein britischer Astronom und Mathematiker und absolut überzeugter Atheist, hat mal folgende Aussage getroffen und folgende Berechnung angestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leben aus unbelebter Materie entsteht, liegt bei 10 hoch 40.000. Ist eine 10 mit 40.000 Nullen dahinter. Diese Zahl ist so groß, dass sie Darwin und seine gesamte Evolutionstheorie widerlegen könnte. Es gab keine Ursuppe weder auf diesem noch auf einem anderen Planeten. Und wenn die Entstehung des Lebens nicht zufällig war, muss sie das Produkt zielgerichteter Intelligenz gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie er das ausgerechnet hat. Aber im Vergleich dazu, es gibt eine Zahl, Wissenschaftler haben auch ausgerechnet, wie viele Atome es in unserem Universum gibt, nicht nur auf der Erde, im gesamten Universum, wie viele Atome es geben soll. Ich habe keine Ahnung, wie sie es ausgerechnet haben. Und da ist die Zahl 10 hoch 80. Die Zahl 10 hoch 40.000 ist unfassbar viel größer als die Zahl der Atome im Universum. Die Frage ist, welche andere Alternative kannst du anbieten? Irgendetwas muss den Effekt, den wir Universum nennen, verursacht haben. George Washington sagte, die Entstehung des Universums lässt sich ohne das Wirken eines höheren Wesens nicht erklären. Das zweite Argument, das teleologische Argument. Telos heißt Ziel oder Zweck. Ja, oder auch im Neudeutsch das Design-Argument. Leute, die noch vielleicht ein bisschen älter sind, ich würde sagen, ein Maler-Argument. Ja? Wenn es ein Bild gibt, dann muss es auch ein Maler oder ein Künstler geben, der das Bild gemacht hat. Heutzutage sagt man das Design-Argument. Und das Argument besagt, dass wenn etwas gestaltet oder designt aussieht, dann muss es auch zwingend einen Designer geben. Zufälligerweise bin ich Designer vom Beruf her und ich würde mir manchmal wünschen, dass Designs einfach so aus dem Nichts entstehen. Aber vielleicht wäre es auch nicht so gut für meinen Job, weil da muss man wirklich aufpassen, was man sich so wünscht, weil Designs, die von alleine entstehen. Wer würde mir bei diesem einfachen Lego-Fahrzeug glauben, dass es von ganz alleine entstanden ist? Einfach mal Hand heben. Okay, wir vereinfachen uns das Ganze. Wer würde mir glauben, das Fahrzeug würde von alleine entstehen, nachdem ich alle passenden Teile in eine Kiste reintue, zusätzlich noch Bedienungsanleitung mit reinlege, die Kiste in die Hand nehme und ganz fest schüttel und dass dann am Ende das Auto entsteht? Wer würde mir das glauben? Bitte einmal Hand heben. Niemand. Und unsere Welt und alles um uns herum ist so voller Ordnung und von so einer hohen Komplexität, was für einen absolut intelligenten Schöpfer spricht. Ich hatte hier schon mal detailliert aufgeführt, wie komplex die DNA in unserem Körper ist. Hier nur eine kurze Auffrischung. Eine Zelle hat einen DNA-Strang mit circa 3 Milliarden Paaren. Das sind diese Stränge, die du dort siehst. In einer gewissen, ganz speziellen Reihenfolge, weil die Zelle sonst nicht funktionieren würde. Schreib mal bitte ein Wort mit 3 Milliarden Zeichen hintereinander in einer festgelegten Reihenfolge, ohne einen einzigen Fehler einzubauen. Das wäre vom Umfang her ein Buch mit circa 1 Million Seiten. Das wären 6 Meter. Ich weiß nicht, wie hoch die Decke ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es fast bis an die Decke geht. Alle DNA-Stränge in deinem Körper hintereinander gehängt werden, über 450 Mal die Strecke zur Sonne und zurück. Über 450 Mal. Allein nur in deinem Körper. Und diese Intelligenz findet sich in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze. Du gehst am Strand entlang und siehst Folgendes im Sand. Sofort denkst du, Mensch, ey, da muss ja das Wasser auf den Sand, auf den Strand geschwappt sein. Und beim Zurückziehen gab es Verwirbelungen und die haben dann diese drei Wörter gebildet. Definitiv nicht. Es sind nur drei Buchstaben, aber selbst da würdest du sagen, es war ein intelligentes Wesen, das sie in den Sand geschrieben hat. Aber bei den 3 Milliarden Zeichen hintereinander in jeder Zelle ist es Zufall. Klar. Wir argumentieren, dass diese Ordnung und Komplexität auf einen intelligenten Schöpfer hinweist. Beweisen können wir das nicht. Aber für mich ist die Evidenz viel stärker, an einen Gott zu glauben, als am Anfang war nichts. Das letzte Argument, auf das ich heute eingehen möchte. Viele von euch kennen C.S. Lewis. Er hat unter anderem die Chroniken von Narnia geschrieben. Und er sagte, einer der Gründe, wieso er Christ geworden ist, sei das moralische Argument. Ist ja schon mal bewusst geworden, dass Objektive, das heißt Moral außerhalb von uns Menschen, keinen Sinn macht, wenn es keinen Gott gibt. Voltaire, ein französischer Philosoph und Schriftsteller, wird folgendes Zitat zugeschrieben. Er sagte, sag nicht zu meinen Dienern, dass es keinen Gott gibt, denn sonst töten sie mich. Weil Voltaire war davon überzeugt, Moral ist relativ. Jeder kann für sich seine eigene Moral festlegen. Ist Töten gut, wenn du glaubst, dass für dich gut ist? Ist schlecht, okay, wenn du glaubst, dass für dich schlecht ist? Ist subjektiv. Er hat zumindest verstanden, dass es Konsequenzen mit sich bringt, wenn man eine Weltanschauung vertritt, in der es keinen Gott gibt. Das moralische Argument sagt, es gibt ein objektives, ein absolutes Richtig und Falsch. Und wenn es ein absolutes Richtig und Falsch gibt, muss es einen Gott geben oder eine Instanz, die dieses richtig und falsch definiert, die außerhalb von uns Menschen ist. Wenn jemand mit der Weltanschauung zu dir kommt und sagt, es gibt, der selber glaubt, dass es keinen Gott gibt und zu dir sagt, oh, ich finde, du solltest dich als Christ mal anders verhalten. Oh, ich finde, du solltest jedermanns Lebensstil akzeptieren. Oder ich finde, das, was du machst, ist absolut richtig oder das, was du machst, ist absolut falsch. Da kann man ganz einfach eine Gegenfrage stellen. Was ist die Basis für deine Behauptung und der Maßstab, an den du dich richtest? Bist du das? Bist du derjenige, der definiert, was absolut richtig und falsch ist? Ah, nein, das ist nur meine persönliche Meinung. Okay. Mein atheistischer Freund würde mir dann wahrscheinlich sagen, wie Piet, du willst behaupten, dass ich nicht weiß, was richtig und falsch ist? Dann würde ich sagen, doch. Jeder Mensch hat ein Bewusstsein für falsch und richtig, für gut und böse. Das finden wir selbst in der Bibel. In Römer 2 sagt uns das. Aber du hast keine Basis für ein objektives Gut und Böse, wenn du Gott aus der Gleichung nimmst. Wie kannst du dann entscheiden, wer gut und wer böse ist? Kennt die beiden Personen, oder? Mutter Teresa und Josef Stalin. Josef Stalin soll einmal gesagt haben, dass der Tod eines Menschen eine Tragödie ist, aber der Tod von 1 Million Menschen hingegen nur eine Statistik. Mutter Teresa soll einmal Folgendes gesagt haben über das Individuum, die Menschenmasse. Zitat, wenn ich nur auf die Menschenmasse schaue, werde ich niemals handeln. Ich muss immer auf den Einzelnen schauen. Beide sagten vom Wortlaut etwas Ähnliches, meinten aber was absolut Gegensätzliches. Das hat man auch in den Taten gesehen. Mutter Teresa hat Tausenden von Menschen in Kalkutta in Indien geholfen. Stalin dagegen tötete weit über 6 Millionen Menschen. Wie kannst du jetzt wissen, wer von den beiden richtig lag und wer von den beiden falsch gehandelt hat? Ich habe 2 mögliche Umrisse von Wales mitgebracht. Wie kannst du wissen, welche Karte von Wales die richtige ist? Was musst du sehen, um zu wissen, was die richtige Karte ist? Du musst eine Satellitenaufnahme oder eine Luftaufnahme vom echten Wales, von dem Land Wales, sehen, um zu entscheiden, was die richtige Karte ist. Nun, wenn es Wales nicht in echt gäbe, dann wären beide Karten bedeutungslos. Ja? Aber wir schauen uns mal die Referenz an. Siehe da, A ist richtig. Es braucht einen Standard außerhalb dieser Karten, um zu beurteilen, welche richtig und welche falsch ist. Wenn du keinen externen Standard hast, hast du nichts, womit du die Karten vergleichen kannst. Und dann ist dein Geschmack oder die Entscheidung der Mehrheit ausschlaggebend. Mag ich diese Form lieber oder mag ich jene Form lieber? Oder wir stimmen demokratisch ab, wer mag die lieber und die Mehrheit entscheidet dann, was dann Wales wäre. So ist es genauso mit der Moral. Das Gleiche geschieht auch im Vergleich von Mutter Teresa und Stalin. Denn Mutter Teresa ist nicht der Standard für das Gute und Stalin ist auch nicht der Maßstab für das Böse. Der muss immer außerhalb von den beiden liegen. Und wenn wir den Maßstab anlegen von absolut gut und absolut böse, dann ist Mutter Teresa definitiv weiter oben als Stalin. Aber auch da ist noch viel Luft nach oben. Mein Nikolär? Nein. Nur mal so nebenbei. Brauchen wir hier die Bibel, um das auch zu erkennen? Nein. Römer 2, was ich eben schon mal genannt hatte, 14, Vers 15 lesen wir. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihre Herzen geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Die Bibel sagt, jeder Mensch weiß intuitiv, was falsch und was richtig ist. Die Bibel liefert uns darüber hinaus die Details. Wie sehen einige dieser Details zu Gott aus? Wie wird der Gott der Bibel, an den wir glauben, beschrieben? In Genesis 1 finden wir, Gott existiert, er ist der Schöpfer, weil er uns erschaffen hat. Wir sind völlig von ihm abhängig, er herrscht über das Universum. In 1. Petrus 1 lesen wir, Gott ist heilig, er tut immer das Richtige, er ist das Gute in Person. In Johannes 3, in Römer 5 und 2. Petrus 3 lesen wir, Gott liebt uns, er möchte eine Beziehung zu uns haben, er möchte, dass wir gerettet werden und hat uns dafür einen Weg zur Erlösung bereitet. In Epheser 1 lesen wir, Gott ist absolut souverän, er ist König der Könige. Und in Offenbarung 4 lesen wir, Gott ist der Anbetung der Menschen würdig. Was für ein genialer und anbetungswürdiger Gott. Wenn es kein Gott gibt, dann gibt es auch kein objektives Gut und Böse, kein objektives Falsch und Richtig. Viele Atheisten argumentieren, dass Moral grundsätzlich subjektiv ist und sich diese von Gesellschaft zu Gesellschaft und von Mensch zu Mensch unterscheidet. Richtig und falsch sind Bezeichnungen, die verwendet werden, um Verhaltensweisen zu beschreiben, die für die jeweilige Gesellschaft nützlich oder schädlich ist, also auf Gesellschaftsebene. Die höchste Instanz, die entscheidet, was gut oder böse ist, ist dann die Gesellschaft, in der man lebt. Und wenn eine Kultur wie Nazi-Deutschland vor über 80 Jahren entscheidet, dass Juden nicht lebenswert sind, dann hat das zur Konsequenz, dass Millionen Menschen vernichtet werden. Und das kann doch nicht richtig sein, oder? Und schau mal, was passiert, wenn man auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen an einen Gott glauben will. Gutes Beispiel. In den USA gibt es die Vereinigung der amerikanischen Atheisten. Und der ehemalige Präsident von dieser Vereinigung, David Silverman, ist selbst Jude und ein Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, wurde zu einer Debatte mit einem Christen eingeladen. Das Thema war, welches Weltbild, das Christentum oder der Atheismus, hat eine bessere Argumentation für Moral? Und irgendwann mal sagte der David, Moral ist absolut subjektiv, die Gesellschaft entscheidet, es gibt keine objektive Moral, es gibt keine objektive Wahrheit. Und dann sagte der Christ zu dem David, David, laut deinem Weltbild, wenn es keinen Gott gibt und die Gesellschaft die höchste Instanz ist, die bestimmt, was gut und böse ist, dann haben die Nazis im Zweiten Weltkrieg nichts Falsches gemacht, indem sie deine Familie deportiert und Familienmitglieder auch ermordet haben, oder? Nach einigem Hin und Her und mehreren Versuchen, diese Frage zu umgehen oder sich rauszuwinden, gab der David schließlich zu und sagte, ja, das ist richtig, der Holocaust war nicht absolut falsch. Ein Raunen ging durch den Raum. Und dann antwortete der Christ, wenn dir deine Weltanschauung sagt, dass der Holocaust objektiv gesehen nicht wirklich falsch war, dann brauchst du eine neue Weltanschauung. Denn du weißt ganz genau, dass der Holocaust absolut falsch und böse war. Aber dein Weltbild zwingt dich dazu, dich selbst anzulügen. Er hat die Wahrheit wie das Schachtelmännchen einfach zugehalten, weil das nicht in sein Weltbild passte. Wir kommen zum Schluss und landen wieder bei den vier Fragen vom Anfang. Wo komme ich her? Ich glaube an den Gott, der dieses Universum geschaffen hat. Du auch? Wer bin ich? Ich glaube, dass ich und jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Du auch? Was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, dass dieser Gott mir Ziel und Sinn gibt, unabhängig von meinen Fähigkeiten, von meinem Gesundheitsstatus, Stand oder von meinem Status. Du auch? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Dieser Gott gibt mir durch die Auferstehung Jesu Hoffnung über dieses Leben hinaus für alle Ewigkeiten. Heute Morgen haben wir am Frühstückstisch über meine Schwiegermutter geredet, die vor vielen Jahren gestorben ist. Meine Söhne hatten sie nie kennengelernt. Wir haben die Hoffnung, sie im Himmel wiederzusehen. Wir, die wir an Gott glauben, haben die Hoffnung, dass wir Timo, den wir letztes Jahr beerdigt haben, mit 17 Jahren, im Himmel wiedersehen. Du auch? Oder glaubst du, dass alles aus dem Nichts entstanden ist? Glaubst du, dass du nur ein Zufallsprodukt aus Materie bist? Dass du dir den Sinn des Lebens selbst geben musst? Und dass nach dem Tod alles aus und vorbei ist? J. Warner Wallace, forensischer Ermittler, 35 Jahre lang Atheist, hat sich immer mal bekehrt. Hat Folgendes gesagt: Ich bin kein Christ, weil es für mich funktioniert. Ich hatte vorher ein sehr gutes und glückliches Leben, auch ohne Gott. Ich bin Christ, weil es wahr ist. Ich möchte mit meinem Glauben, auch wenn er manchmal klein und mickrig erscheint, mich auf das dicke Eis der Wahrheit begeben. Dabei verlasse ich mich auf den Gott der Bibel, der sagt, ich bin sichtbar seit der Schöpfung der Welt in meinen Werken. Wenn du Zweifel hast, kein Problem, geh sie an, denn erstens, deine Vernunft verlangt es, zweitens, deine Mitmenschen verlangen es. Und wir helfen dir gerne dabei. Komm gerne auf mich oder einen der anderen Pastoren zu. Lass uns drüber sprechen. Gottes Segen.